Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Was forged out of fire. Her power, a gift of the gods. Her destiny, to become a glorious new hero. Red Sonja. Only one man on Earth is man enough to win her.
Don't be a fool.
Try it.
To love her. To join her great adventure. Arnold Schwarzenegger is Lord Kalidor.
Kill them.
Two legends unite to destroy the Earth's greatest evil.
God, Majesty, what you want? The world, Eichel!
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 364 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
Grunz.
Ist es das Urteil schon über die beiden heutigen Filme, oder?
Nein, ich habe Arnold Schwarzeneggers gesamten Dialog zusammengefasst. Nein, das ist nicht richtig tatsächlich. Er redet sehr viel heute.
Ich dachte, das war vielleicht auch Ausdruck deiner Vorfreude. Oder deiner Abneigung.
Das sowieso, ja.
So ein Grunzen ist ja vieldeutig, vor allem wenn es von dir kommt. So. Der Meister der leisen Töne und der Zwischentöne. Das Zwischengrunzen.
Ja, so kennt man mich.
Wir haben heute relativ kurzfristig zusammengewürfeltes Programm, auf das wir uns beide sehr freuen. Eigentlich, weil wir davon ausgegangen sind, dass du gar nicht da bist, denn du wolltest eigentlich beurlaubt sein, bist ja auch noch beurlaubt, aber nicht verreist, weil wir wissen, glaube ich, warum.
Trotzdem findet sich, also für Amazonen findet sich immer ein bisschen Zeit.
Wir sprechen heute Abend über Red Sonja, zum zweiten aus dem Jahr 1985 von Richard Fleischer, und zum ersten sprechen wir über Barbarian Queen aus dem Jahre ebenfalls 1985 von Hector Oliveira. Eine Corman-Produktion, glaube ich. Ja?
Ja.
Er steckte damit drin.
Ja.
Zwei Barbarinnen-Filme oder Amazoninnen-Filme.
Genau. Ja. Richtig. Man könnte jetzt von Frauenpower reden, aber dann würde man lügen.
Ja, das war der Gedanke. Das ist dieses Unwort fiel auch im Dialog zwischen Daniel und mir, als wir uns auf die Filme einigten, und dann startete eben Barbarian Queen und wir stellten fest, naja.
Nicht so, ja.
Mit dem Film starten wir auch. 1985, wie gesagt, das Erscheinungsjahr, relativ kurz mit gut 70 Minuten, also gerade mal so über der, ich glaube, irgendwann von der MPAA definierten Länge dessen, was so ein Feature-Film bieten muss, nämlich 70 Minuten, mit der FSK 18-Freigabe geadelt, aber ungeschnitten in Deutschland erschienen auf VHS und sofort tatsächlich auch nicht im Kino, natürlich nicht, also sowas kommt nicht ins Kino. die Beteiligten, naja, hinter den Kulissen gibt es viel zu holen. Musik ist von Christopher Young, das ist vielleicht noch erwähnenswert, weil er tatsächlich eine relativ...
Und James Horner wird erwähnt, ja.
Ja, tatsächlich?
Ja.
Wow.
Ja, ich habe versucht, ein bisschen drauf zu horchen. Ich hatte allerdings eher so das Gefühl, vielleicht haben sie irgendwie die einen oder anderen Cues oder sowas von ihm machen lassen. Mhm. Oder sie haben irgendwie Musik geklaut. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ja, nee, ja. Teilweise klang es so ein bisschen an Horner erinnernd.
Ja.
Aber... Ja, nun, also wie gesagt, also er wird zumindest im Vorspann genannt.
Ja, ist interessant. Weil ich wollte gerade tatsächlich ausgerechnet, der Score von Barbarian Queen hat mir überhaupt nicht gefallen. Er ist unglaublich repetitiv und teilweise riss er mich auch richtig aus diesen Kampfszenen raus, die auch sehr, also qualitativ nicht auf der Spitze sind. Und dann eben immer du-du-dum, 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 du-du-dum. Und ich dachte, hört das jemals auf? Nein, ist die Antwort. Und ich war ein bisschen enttäuscht, als ich jetzt eben Christopher Youngs Namen sah, weil er hat schon gute Sachen gemacht, also Scores geschrieben für einige Toby Hooper Filme und Hellraiser und Nightmare on Elm Street 2 und also einfach so im Genrebereich eigentlich schon eine anerkannte Nummer, deswegen. Und The Dark Half, über den wir auch kürzlich gesprochen haben.
Egal,
vor der Kamera so ein bisschen prominenter besetzt, zumindest wenn man gerne Playboy oder Penthouse las in den frühen 80er Jahren mit Figuren wie Lana Clarkson, Catchier und Dawn Dunlap als, ich glaube, die drei federführenden Amazonen, und die größte, wichtigste männliche Rolle spielt Frank Zagarino, auch so ein ehemaliger und immer noch, glaube ich, Muckibuden-Typ als Argan, ist der Love Interest von Amatea, und der Bösewicht ist Armin Chapman, zu dem ich gar nichts zu sagen habe. Also, das war es aber auch.
Argentinisch, der hat aber auch, glaube ich, Co-Produktion. Ich bin mir nicht mal richtig sicher, ob er überhaupt einen Wikipedia-Eintrag hat zu dem Film. Also,
nee, hat er nicht. Hat er nicht.
Nee, nicht so.
Er hat einen IMDb-Eintrag und der ist massiv unbeeindruckend.
Okay.
Barbarian Queen. Ich hoffe auf Moonshade. Wir kriegen, Java 88. Und er oder sie schreibt, ein römischer Trupp überfällt ein einfaches Barbarendorf und zerstört dieses vollständig. Bis auf drei Barbaren wird der Rest der Einwohner getötet oder versklavt. Nachdem die feindlichen Truppen wieder mit ihrer Beute abgezogen sind, machen sich die drei Frauen auf dem Weg, die entführten Dorfbewohner zu befreien. Ja, das sind Römer. Ich hab's nicht mitbekommen.
Hätte ich jetzt so auch jetzt nicht unbedingt gedacht. Also, aber wenn er das so sagt, dann glaube ich ihm das jetzt erstmal. Hatte nicht das Gefühl, dass auch nur ansatzweise irgendetwas, sagen wir mal, sich auf unsere Welt oder tatsächliche Historie beziehen möchte.
Nein.
Aber ja, ist okay. Also keine Ahnung. Vielleicht hat der Fundus gerade mal irgendwie einen römischen Helm oder eine Standarte oder sowas gefunden und er hat das jetzt so entschieden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja.
Es sind auf jeden Fall feindliche Truppen. Ja.
Wie gesagt, eine der ersten Produktionen aus Corbins neuer Schmiede Concord Films, die er Anfang der 80er, 84 glaube ich, gegründet hatte. Wie hat es dir gefallen? Wie hat dir Barbarian Queen gefallen? Besser als der Todesjäger?
Ach. Ich wollte gerade sagen, der Film fing an, dachte mir, den habe ich doch schon mal gesehen. Ich glaube, er hieß Deathstalker. Also, und nach einer Weile dachte ich mir, nee.
Ja, Lana Clarkson spielt ja da auch mit.
Also. Ja, das ist wohl wahr. Und dann dachte ich, ja, nee, den das ist gar nicht Deathstalker, das ist Arthur. Nee, auch nicht. Nee, was denn nur? Also es kam mir alles sehr bekannt vor. Ich hatte Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte durchaus so ein bisschen meine Freude dabei. Einfach weil, also so ein dermaßen Haufen Schauspielkoniferen bei der Arbeit zuzugucken, hat mir gute Laune gemacht. Aber es war vielleicht immer aus den falschen Gründen. Ich finde, die Brillanz einer großen Idee beim Scheitern zuzugucken. Das hat er. Ich glaube, der Film möchte ganz, ganz viel, hat aber eine relativ wenig Möglichkeiten, das tatsächlich umzusetzen. Dabei sieht er gar nicht so schlecht aus, finde ich. Mhm. Also, Gott, ich habe auch schon deutlich schlechtere Barbaren-B-Movies gesehen. Rein von der filmischen Haptik und all dem.
Ja.
Und so, aber es ist eben einfach dann doch so, dass unsere gesamten Schauspieler deutlich überfordert sind. Die Story ist sehr, sehr dünn. Wird dann durch irgendwie unnötigen Pathos aufgereichert, der dann auch nicht mal interessant gefilmt ist. Dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Man sieht halt, also gerade wie Lena Clarkson sich zum Beispiel unglaubliche Mühe gibt, halt ein Schwert zu schwingen und dabei sehr intensiv wirkt und so, und das kommt schon rüber, aber so richtig fähig wirkt sie nicht, und das widerspricht so ein bisschen ihrer Figur, glaube ich.
Deswegen rede ich so gerne mit dir. Das ist das so zu phrasieren, wie sie wirkt dabei sehr intensiv, ist gut auf den Punkt gebracht, tatsächlich.
Ja, ich meine, denk mal an diese Wasserschlacht da, dieses kleine.
Ja, sie sind alle stets bemüht. Also das kann man nicht abstreiten.
Okay, und das klingt wie mein letztes Schulzeugnis. Aber,
ja, sie sind aber eben auch alle nicht im geringsten athletisch oder sonst wie. Also sie sehen eben alle aus wie dünne Unterwäschemodels. Und nicht jemand, der überhaupt problemlos so ein Schwert heben könnte. Was jetzt, glaube ich, das soll jetzt weit weniger diskriminierend oder ein großer Diss sein, vielleicht wie es klingt. Weil sie eben auch nicht dafür gestudiert oder gelernt haben, für das, was sie da eben tun müssen. Nämlich diese ganzen dicken Schwerter filmen. Und ganz offensichtlich ist die Intention der Filmemacher zu sagen, wir zerren hier ein paar hübsche Frauen vor die Kamera und geben ihnen ein paar attraktive Männer an die Seite, die eher kleinere Nebenrollen spielen, und entblättern sie bei jeder Gelegenheit. Also das ist so, glaube ich, die Agenda des Films. Und
darauf läuft es hinaus, ja.
Ja, ich dachte eben zwischenzeitlich noch, was heißt zwischenzeitlich, eigentlich nicht, denn der Film signalisiert ja ab Minute 1, was das für ein Film ist. Der ist super rapey. Es ist eigentlich, also der Film ist eigentlich eine Abfolge von Vergewaltigungsszenarien, und das ist ja vollkommen recht, der macht schon irgendwie Spaß, die nicht im geringsten Spuren, glaube ich, beim Publikum hinterlassen, noch ja. irgendwie Spuren bei den Figuren, weiblichen Figuren hinterlassen, denen eben diese Vergewaltigung geschieht. Also,
ja, es war.
Weil das ist das Gefühl, die werden halt der Reihe nach weg vergewaltigt und gehen da immer raus aus, ah, Mist, jetzt habe ich das auch hinter mich gebracht. Na, die bringe ich um bei nächster Gelegenheit. Egal. Also, nichts hat irgendwie eine emotionale Konsequenz. Alles ist so, ja, ist ja passiert. Und weiter im Text. Und daran gewöhnt man sich tatsächlich, muss ich sagen, zu meiner Schande relativ schnell an diese Tonart. Oh ja. Und geht dann auch irgendwann so mit und denkt sich dann beim 13. Mal, wenn wieder zwei Soldaten Römer, Fragezeichen, um die Ecke kommen und eine arme junge Frau, die das Oberteil vom Leib reißen, denk ich mir so, ja, ach so, ja, jetzt geht's schon wieder los.
Ja, es ist schon interessant, ne? Also der Film baut ja schon eine gewisse Form von, wie sagt man, so eine Art Regelwerk baut er auf. Mhm. Ja, so ein, ne, wir haben halt hier diese Amazonen, die sind auch alle ganz tolle Kämpferinnen, zumindest laut Drehbuch. Und die Männer sind alle fiese Schweine. Und die Frauen sind aber fähig genug und tough genug, um sich halt an ihn zu rächen. Das hat schon was, also zumindest so eine feministische Grundprämisse.
Ja.
Dann aber kommt sich der Film selber in die Quere, weil er ja eigentlich ein sleaziger B-Movie sein möchte. Das heißt, er braucht also irgendeinen Grund, warum er seine Unterwäschemodels, wie du sie gerade ganz richtig genannt hast, eben halt halbnackig zumindest zu zeigen. Und da fällt ihm halt einfach nichts Besseres ein, als den Frauen halt immer wieder Gewalt anzutun, für die sie sich dann rächen können. Das ist also eine ganz, ganz, ganz verschrobene Nummer. Also da fehlen mir auch so ein ganz kleines bisschen die Worte, weil es eben an Misogynie kaum zu übertreffen ist. Ja. Ich komme da irgendwie gar nicht drauf klar. Andererseits hast du eben wiederum völlig recht. Es ist so lapidar.
Genau, es ist komplett beiläufig. Es ist so eigentlich wie, als ginge man, also in diesem Mikrokosmos des Films, innerhalb dieser filmischen Realität, ist es einfach normal. Das ist die normale Dynamik zwischen Mann und Frau, gerade noch wenn sie irgendwie zu unterschiedlichen, sagen wir mal, gesellschaftlichen Gruppierungen gehören, dass der Mann der Frau begegnet mit, ah, du siehst aber scharf aus. Komm, hier, mach dich nackig. Und wenn sie nicht will, dann macht er sie eben nackig. Das ist so, und das scheint so ein, ich möchte nicht sagen, gesellschaftlich akzeptierter Standard zu sein innerhalb der Welt dieses Films, weil die Frauen beschweren sich ja schon darüber, dass ihnen das widerfährt und sagen dann, oh, meine arme Schwester wurde entführt und vergewaltigt. Aber es hat eben wirklich keine bleibenden, traumatisierenden Effekte auf ihre Psyche. Das ist alles so, ja, das ist.
Es ist eigentlich nur ein Anlass, um den Plot voranzutreiben, ja.
Es ist, ich glaube, schwierig auf den Punkt zu bringen, wenn man den Film nicht gesehen hat. Kann man tatsächlich den Filmmachern nicht so böse sein, weil ihr Anliegen zu offensichtlich ist und ihre Art der Zuschauer, ich sag, lass bewusst das Gegenderte innen weg, weil ich glaube, dass der wendet sich hauptsächlich an ein männliches Publikum. Man ist relativ eindeutig, was die Filmemacher hier wollen.
Es geht halt alles sehr, sehr stark in Richtung Flash Gordon.
Mhm.
Also Flash mit E.
Ja.
Wo wir auch im Prinzip einen ähnlichen Punkt haben, dass halt offenkundig den Filmemachern eben nichts Besseres eingefallen ist, als Sex und Gewalt in ihren Film zu bringen, aber dann eben auch noch verknüpft.
Ja, klar.
Da gibt es ja keine Trennung irgendwie zwischen den Sachen und das ist halt dann mehr oder weniger so das Butter auf der Stulle für sie, das Salz in der Suppe und sowieso, damit sie eben überhaupt einen Grund haben, diesen Film halt machen zu können. Das Seltsame oder vielleicht das unfreiwillig Komische an der ganzen Sache ist, dass eben aber die ganzen Darsteller davon irgendwie völlig, völlig unbeleckt bleiben.
Mhm.
Also es ist, wenn du halt eben unsere drei oder vielmehr vier Hauptdarstellerinnen halt siehst, also die einzige ist hier die Schwester von Amathea,
ja.
Tiramisu oder wie sie heißt.
Ich glaube, das ist Estrid, nicht Estrid.
Estrid?
Nee, stimmt. Tiniera.
Whatever. Also auf jeden Fall. Es ist, genau. Also wir haben halt ein paar Hauptdarstellerinnen und mit Ausnahme der Schwester, die halt, sagen wir mal, sehr verstört ansonsten wirklich durch den Film geistert, sich dann aber aus irgendeinem merkwürdigen, nicht näher genannten Grund, wobei der interessant gewesen wäre, den auszuarbeiten, da in die Nähe des Hauptschurken manövriert.
Mhm.
um ihn dann am Ende halt auch umbringen zu dürfen. Aber ansonsten haben wir dann eben diese Schauspieler mit einem Bierernst an diese ganze Nummer rangehen.
Das ist erstaunlich, ja, ne?
Und dann aber eben auch irgendwie offenkundig gar nicht so richtig mitbekommen, in was für einem Film die sich eben gerade da befinden. Ich habe schon fast so das Gefühl, das macht aber auch wirklich Großteil der Freude aus. Und das beschränke ich tatsächlich nicht mal nur auf die weiblichen Hauptdarstellerinnen, sondern eben auch auf Frank Zagarino als Argan,
ja.
Der meine Fresse ist der stumpf. Da wünschte ich hätte eine synchronisierte Fassung gesehen, weil ihn auf Englisch zu hören war, naja, schon, ja.
Er ist immer noch erfolgreich als Personal Trainer, habe ich gelesen.
Bestimmt. Also rein körperlich verhältnismäßig imposant. Seine Kampfkünste nicht so sehr und sein Schauspiel schon mal gar nicht. Aber ja, also zumindest gibt er sich Mühe, das ist auch da und er hat ja auch durchaus, glaube ich, noch in zwei oder drei anderen Filmen mitgespielt.
Ja, also diese Ernsthaftigkeit, diese Verbissenheit finde ich auch tatsächlich, die spricht für den Film. Ich empfand sie auch als ein bisschen ungewöhnlich, so im Kontext der Entstehungsgeschichte des Films und Entstehungszeit, weil wir befinden uns ja natürlich nicht mehr so in dieser ersten Welle von Barbarenfilmen, als noch jeder versucht hat, Conan zu emulieren, eben mit einem geringeren Budget, mit weniger großen finanziellen Mitteln und Ressourcen und weniger guten Schauspielern oder charismatischen Schauspielern. Ich sage jetzt nicht, dass Schwarzenegger ein super Schauspieler ist, aber die Zeiten so von 82, 83 sind lange rum, das ist fast schon so ein spätes Exemplar der ganzen Barbarenwelle, eigentlich schon so, als die so am Abflachen ist. Und dass da niemand gerade im Kontext einer Common-Produktion, bei der auch an jeder Ecke eben deutlich wird, die haben keine Kohle wirklich. Und das sind eben Schauspielerinnen oder Darstellerinnen, das ist das von dir gewählte und sehr viel bessere Wort, Darstellerinnen, die auch nur das kleinste Talent haben, dass man sich da nicht einfach so an irgendeiner Stelle ein bisschen mehr Spaß draus gemacht hat und das auch vielleicht mit einem Augenzwinkern, wie auch immer, kommentiert hat, dass das, was wir hier machen, nicht besonders gut ist. Das ist schon auffällig, ein bisschen merkwürdig. Aber wie gesagt, du hast absolut recht, es trägt tatsächlich zum Vergnügen des Films bei. Diese teilweise sehr, sehr kruden Dialogzeilen geäußert zu kriegen von Schauspielern, die wirklich, wirklich, auch das wird da sehr schön gewählt, intensiv das Ganze spielen oder versuchen, so zu tun, als seien sie echte Schauspieler und das mit so einer Ernsthaftigkeit und Würde und Schwere, Gravitas rüberzubringen. Das ist schon, also das tatsächlich hat mir große Freude gemacht, aber dabei eben inszenatorisch so holprig zu sein, um das mal auf den Punkt zu bringen, in einer Szene. Zu Beginn wird dieses Dorf überfallen, in dem die leben. Und du siehst eben das Dorf nie wirklich in Trümmern, wie es komplett demoliert wird. Du siehst tatsächlich nur eine einzige Hütte brennen. Eine Hütte. Ja. Das ist eine Strohhütte, eine kleine Strohhütte mit vielleicht einer Grundfläche von, weiß nicht, 3-4 Quadratmeter. In der Narrative des Films hat da wahrscheinlich eine ganze Familie Platz. Aber innerhalb dieses Films wird dann noch geschrien, oh, das Dorf brennt ab, sie haben unser ganzes Dorf zerstört. Tatsächlich siehst du aber gar nichts von der Zerstörung des Dorfes, außer eben diese eine Hütte, auf die immer wieder geschnitten wird, wie sie da langsam traurig abbrennt.
Ja.
Und alle Schauspieler stehen drumherum oder Darsteller, Statisten und schreien so, oh nein, sie haben uns alles genommen, sie haben uns alles genommen, guck, unser ganzes. Und ich dachte, wo lebt ihr eigentlich? Weil die haben da schon 100 Leute stehen, aber eben nur eine brennende Hütte.
Ja.
Keiner dieser Personen, die da beteiligt sind an der Szenerie, lässt sich anmerken, dass dieses Szenario komplett absurd ist, was wir gerade sehen.
Ja.
Das ist toll. Das macht Freude.
Das ist toll. Das ist toll. Genau. Vielleicht war es einfach zu teuer oder es waren nicht ihre Sets.
Ja.
Ne? Also ich meine, am Anfang sieht man ja schon ein paar mehr Hütten.
Ja, man sieht mehr Hütten, aber nur eine brennt ab, genau.
Ja. Es ist eben aber auch so, dass sie. Ich meine, der Name ist doch schon ganz, ganz groß gewählt, ne? Barbarian Queen.
Ja.
Ja, da denkst du, sitzt die da irgendwie auf Schloss Grayskull oder sowas, ja? Und dann haben wir aber eben halt wieder den klassischen Fellländenshorts und eben halt ein paar Hütten im Wald.
Ja, und dieses tolle Poster-Artwork hier von Boris Vallejo, der.
Oh ja, auch sehr, sehr hübsch.
Fantastisch, ja.
Ja. Also sagen wir mal, deswegen sage ich halt, man guckt diesem Film halt so beim Scheitern zu. Und das ist wiederum so eine ganz, ganz komische Mischung aus, eigentlich wollen sie ja gar nicht mehr. Ja, sie wollen ja im Prinzip wirklich nur so eine kurzfristige Titillation. wie hat Sex und Gewalt und das eben in einem Genre, das halt zumindest immer noch ein kleines bisschen Kohle bringt. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass diese ganze Corman-Produktionsgeschichte halt vor allem deswegen entstanden ist, weil eben Hector Oliveira seine eigenen Sachen machen wollte.
Ja, ja.
Und im Prinzip versucht halt, irgendwelche Dinge halt wegzufilmen für Corman, um halt Geld für richtige Filme praktisch zu kriegen.
Ja.
Und das sieht man dem Film ja auch in gewisser Weise an. Andererseits versucht er es ja durchaus. Also praktisch, ich finde es schon sehr, 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 sehr löblich, dass er zumindest so tut, als wäre er ein richtiger Film mit richtigen Schauspielern und all das. Und nochmal, das macht am meisten Spaß, eben dabei zuzugucken, wie das eben scheitert, weil diese Intensität, um das Wort nochmal ranzuziehen, in jedem anderen Film vielleicht gar nicht mal unangebracht wäre.
Ja, ich hatte große Freude dran. Aber der Film ist wirklich, also ich bin ja erstmal per se froh drum, dass er nur 70 Minuten dauert, weil das heißt, ich habe einfach, muss weniger Zeit investieren, um mich vorzubereiten. Ich habe dann aber, als der Film vorbei war, und der geht eben sehr abrupt zu Ende, darüber können wir irgendwie gleich gerne noch ein, zwei Worte verlieren, mir schon hier und da gedacht, ich wünsche mir fast, er ging ein bisschen länger, was ich normalerweise bei dieser Art von C-Kino ganz selten habe. Da bin ich eigentlich recht dankbar dafür, dass diese Dinge auch nach 70, 80 Minuten erledigt sind. Mhm. Aber hier gibt's doch so ein paar Sachen, zwar so abseits von aller Monotonie und der 38. Vergewaltigungsszene, gibt es schon so viele Momente, bei denen ich mir dachte, ja, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr von gesehen, zum Beispiel von diesem Foltermeister. Der Schauspieler, dessen Name mir gerade nicht präsent ist, der hat ja da offenbar schon sich Gedanken gemacht, was er da macht. Also der hat ja schon sich so eine ganze Persona zugelegt und spielt die auch sehr, auch wieder sehr intensiv. mit eigentlich gar nichts, setzt seine Maschine in Gang, da passiert dann auch gar nichts, das fand ich auch sehr interessant. Also der Schauspieler legt den Hebel um und dann hörst du so ein bisschen rattern und irgendwo im Hintergrund klackert irgendwas und er sagt, ah, siehst du, meine großartige Maschine. Ich dachte, was macht die eigentlich, die Maschine? da hängt ab so ein Fallbeil von der Decke und irgendwie rechts sind ein paar Zahnräder, aber man sieht die Maschine eigentlich nie was machen, außer dass sie eben den Körper der fast unbekleideten Lena Clarkson hier noch weiter dehnt. Da war ich auch überrascht, dass sie am Ende so gedemütigt wird, weil ich dachte, sie ist ja die Barbarian Queen, sie ist ja halt die quasi die Titelheldin.
Anzunehmen, dass das Publikum gerade sie besonders nackig sehen möchte. Von daher, da wir ja schon mal hatten, dass sie eben keine andere. Also es wäre ja auch voll in Ordnung gewesen, wenn sie zum Beispiel irgendwie eine Sexszene zwischen ihr und Argan irgendwie noch irgendwie reingeschnitten hätten. Keine Ahnung. Sie schleicht sich ins Gladiatorencamp oder sowas und dann können die halt rummachen. Oder sowas in der Richtung. Warum nicht? Aber ihnen fällt halt nichts Besseres ein, als eben nur Light Bondage und Rape Games halt, Sex und Gewalt. Und das ist, ich fand es aber auch seltsam, weil es auch wieder so eine ganz komische Sache, weil sie versuchen, sie halt irgendwie gut aussehen zu lassen.
Mhm, natürlich.
Sie hängt da eben auf dieser Streckbank, hat aber eben irgendwie coiffiertes Haar geschminkt und all das und darf halt irgendwie lasziv ein bisschen Aua Aua rufen. Während halt der Foltermeister da irgendwie um sie rumspringt, wie so ein Rumpelspielchen. Es ist alles so völlig unausgeglichen. Es weist halt alles genau darauf hin, was der Film wirklich tatsächlich möchte.
Ja, es sieht tatsächlich immer fantastisch aus. Ich habe oft geschmunzelt während dieses Films, aber ich glaube, ich habe zum ersten Mal laut gelacht, als Estrelt und Amathea sich wieder begegnen und Amathea wird eben gerade von dieser Folterbank runtergeholt und Estrelt sagt zu Amathea, you look terrible. Und ich dachte, Nein, das sieht fantastisch aus. Die wissen ja auch. Da frage ich mich dann eben doch, ob nicht irgendwie alle Beteiligten genau wussten, in welchem Film sie sind. Aber selbst das ist wirklich mit dem Brustton der Überzeugung gespielt. Da ist kein Augenzwinkern, kein gar nichts. Das ist wirklich.
Ja, dieser sehr komische Metallhandschuh, der da irgendwie über ihrer Brust hängt und irgendwie gar nichts tut. Seltsame Entscheidung.
Es ist also auch so ein bisschen was fehlt tatsächlich. Ich dachte mir hier und da fehlt da eine Szene. Woher kommt das eigentlich? Es gibt zum Beispiel, also Tiniara ist eine dieser drei Hauptbarbaren, Amazoninnen, die da auf die Suche nach Amatheas Schwester gehen. Und man verwendet ja schon relativ viel Zeit darauf, ihre Figur einzuführen. Und dann kommt die so unglaublich unglamourös zu Tode im in den Katakomben dieser Festung. Sie rennt um die Ecke, dann hören wir nur einen Schrei und dann kommt sie mit einem blutigen
Ja, relativ billiger Leibchen Effekt. Zurück, ja. Aber es ist, also sie wird quasi buchstäblich um die Ecke gebracht. nee, aber das hatte ab und an mal so das Gefühl, die einzige Schauspielerin, die so halbwegs weiß, in was für einem Film sie ist, ist Kat Shea als Estrid.
Ja.
Die halt gerne mal so ein, ich glaube halt natürlich in ihrer Rolle halt irgendwie so einen flotten Spruch irgendwie ablassen darf, gerade halt da irgendwie in diesem Gladiatorenharem. Und wenn sich dann irgendwie, keine Ahnung, die Chicken Wings da irgendwie reinzieht und so.
Ich muss auch sagen, denen geht es allen wirklich gut, den Gefangenen. Ich meine, klar, die Frauen werden rechts und links vergewaltigt, das ist furchtbar. Aber den Männern, also den Gladiatoren, die, also mit der Security in diesem ganzen Schloss, in dieser Festung, ist nicht so weit her. Die können sich da schon sehr frei bewegen und eben Komplotte schmieden, also irgendwie einen Umsturz planen und keiner guckt auch wirklich hin. Also denen scheint es ja allen relativ gut zu gehen. Also Argan motzt zwar die ganze Zeit rum, ich muss die Gladiatoren kämpfen und eigentlich siehst du ihn auch nie kämpfen, weil er ist zu faul. Oder also unwillens aus sonst welchen Gründen. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, als ich die da so sah, auch mit dem Essen, was die da kriegen, ja, das ist doch, also, verkehrt ist das nicht. Also, wenn mich jemals jemand versklavt zu Gladiatorenkämpfen zwingt, dann bitte so.
Aber sag mal, da muss ich irgendwie kurz gepennt haben. Aber sag mal, an welcher Stelle wechselt eigentlich der glatzköpfige Gladiator die Seiten?
Ja.
Das hab ich irgendwie überhaupt nicht verstanden. War das ein Plot-Twist? War das irgendwie, sollte das mir irgendwie sagen, er hat die ganze Zeit nur so getan? Weil ich meine, der Film verwendet irgendwie 20 Minuten damit, dass eben Argan und der andere Heini da irgendwie Komplotte schmieden und sich gegenseitig davon überzeugen, dass die Gladiatoren dazustehen und auf einmal sagt er so, haha, im Übrigen.
Ja, das ist
Blut wird fließen und dann.
Ja. Das magische Charisma von Argan, was sie dazu bewegt hat, jetzt wirklich die Seiten zu wechseln. Aber ich habe mich auch gewundert. Ich dachte, warte mal, Moment, du. Ich habe es so auf meine eigene mangelnde Aufmerksamkeit geschoben, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht habe ich da was verpasst. Aber ja.
Nee, ich glaube, es kam komplett aus dem blauen Dunst.
Eine Sache, von wegen feministische Note, um mal kurz das Ende anzusprechen, fand ich dann doch positiv. Ich habe die ganze Zeit befürchtet, Männer sind wirklich einfach nur so Wegwerfcharaktere, Wegwerffiguren in diesem Film. Und das auch zu guter Recht. Also es gibt eigentlich nur zwei, drei männliche Figuren, die irgendwas zu sagen haben. Und das sind alles eigentlich Waschlappen und auch vor allem noch von schlechten Schauspielern gespielt. Ich hatte aber bis zuletzt so die Befürchtung, dass dieser Moment des finalen Triumphs über den Bösewicht hier Arakur plötzlich Argan vorbehalten sein würde, dass plötzlich doch dann Amathea am Boden liegen würde schreien, Argan, Argan, rette mich, und dann kommt Argan um die Ecke und hoho! Dieser Moment kommt nicht. Und ich war sehr, sehr dankbar dafür. Also tatsächlich wird der Bösewicht von Frauen zur Strecke gebracht. Und das ist, fand ich, ein großes Plus. Was danach kommt, nicht so, weil das ist wirklich so, der hat einen Dolch im Rücken, macht und Cut zum Ende, der Abspann läuft. Das ist so, wow.
Er macht, dann immerhin dürfen sich Amathea und Argan nochmal knutschen.
Ja.
mit ausgestreckten Schwertern und dann bleibt Bild stehen.
Ja.
Wie in der Folge vom A-Team.
Ja. Der Kuss ist besser als der finale Kuss bei Red Sonja, würde ich behaupten.
Ja. Es ist sowieso so, ne? Also ich meine, als dann Red Sonja irgendwie lief, dachte ich, den habe ich doch gerade schon gesehen.
Ja.
Also,
hier gibt es auch einen Kinderdarsteller oder eine Darstellerin in der Nebenrolle, Andreas Cerevin oder Servin spielt die Dariak.
Dariak, ja. Also, der Pathos zwischen ihm und seinem einarmigen Vater, der ging mir so ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte sich der Film irgendwie nicht so richtig verdient, hatte ich zumindest in den Eindruck. Ich hatte auch das Gefühl, das ist einfach nur Füller. Weil der Film hat ja, sagen wir mal, so die ersten 20 Minuten ist er ja relativ geradeaus und relativ stringent erzählt. Ne? Dorfhochzeit, Vergewaltigung 1, Angriff der Söldner, Vergewaltigung 2, dann fliehen unsere Heldinnen, die Vergewaltiger gleich umbringen. Und jetzt sind sie eben auf dem Weg in die große Stadt.
Ja.
Ab dem Moment wird's komisch, weil dann treffen sie eben diese komischen, ich weiß nicht, diese Bauerbrigade da, sie eigentlich umbringen wollen. Die sagen, nein, nein, wir sind auch Feinde von Arakur. Und die sagen, ach so, naja, denn. hier habt ihr das einzige Kind unserer Truppe, das führt euch mal in die Stadt dann und so. Wo ich schon wie dachte, okay, das alleine hätte auch bestimmt eine Viertelstunde oder so an Plot hergegeben, aber die haben wir gerade nicht. Dann verbringen wir eine Menge Zeit mit Rebellen, die irgendwie drei Mannequin sind, davon ein Kind und der andere hat keinen Arm. Und dann sind wir auf einmal in dieser komischen Gladiatoren-Nummer drin. Also, ich habe so das Gefühl, ab diesem Punkt bricht der Film auseinander, weil er gleichzeitig ganz viele Dinge tun will und eigentlich nicht so richtig weiß, warum oder so. Er hat kein großes Interesse dran, weil eigentlich möchte der Film ja nur so schnell wie möglich entweder die Gladiatoren-Orgie zeigen oder Amatea auf die Streckbank bringen.
Ja, klar.
Ja, also, und das heißt, irgendwie hält der Film sich selber auf in dem Versuch, irgendetwas wie eine Handlung reinzubringen, an der er selber kein großes Interesse hat. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, an dem Punkt wird dann meine Geduld strapaziert. Und das bei so einem kurzen Film, weil ich irgendwie denke, ja, komm da eigentlich mal zu wer zum Punkt. Ja. Ich meine, du willst ja nichts anderes filmen, also mach doch.
Meiner Auffassung nach hat der Film schon Interesse an seiner Handlung. Ich glaube, er hat sich einfach überfrachtet mit der Handlung, die er erzählen will, für die kurze Laufzeit. Er hat eben keinerlei Luft zum Atmen. Und eben durch die kurze Laufzeit, dass wirklich Plotpunkt auf Plotpunkt folgt, in einem Film, der gar nicht so viel Plot haben sollte, wie zum Beispiel diesen Nebenhandlungsstrang mit den Rebellen, den du gerade schön beschrieben hast, der vollkommen überflüssig ist. Dafür fühlt sich das alles schon so. Also ich weiß nicht, wo das herrührt, dass eben diese Ambition da anscheinend existiert seitens des Autoren, Regisseuren gespannt, da irgendwie sowas Komplexes zu erzählen, wenn man nicht die Möglichkeit, vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel hat, um einfach vielleicht mal eine Montage zu zeigen, wie die alle durch den Wald reiten oder
zum Beispiel, ja.
Ja, irgendwas, was dem Film so ein bisschen einfach Luft zum Atmen gibt. Das ist halt wirklich so, ja, Vergewaltigung folgt auf den nächsten Plotpunkt. Aha, wir müssen in die Stadt, Schnitt zur Stadt, sie sind schon drin. Aha, was kommt jetzt? Und irgendjemand schreit irgendwie, Amatea schreit, hey Estril, sag Taramis Bescheid, dass wir zu Argan kommen müssen, um Arrakur zu besiegen. Und ich denke, was, wer, wo, was? Und dann kommt auch noch das kleine Kind dazu. Und alles wird so merkwürdig überfrachtet. Und das ist so ein ganz komischer Mix aus. Also es ist im Grunde so eine unglaublich schnelle Vorwärtsbewegung und so ein Tempo verursacht das, was auf eine ganz merkwürdige Art und Weise auch so ein bisschen langweilt, weil es zu so einer Monotonie führt, so dieses zack, 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 wir müssen zum nächsten Punkt kommen. Was eine interessante Seherfahrung war. Wie gesagt, keine schlechte. Also ich habe an Barbarian Queen jetzt auch Spaß gehabt. Das ist ein sehr unterhaltsamer Film, aber es ist nicht das, was ich im klassischen Sinne unter einem dramaturgisch gut inszenierten Film verstehe.
Ja, es ist schon interessant wie gesagt, ich versuche bei sowas ja auch immer durchaus mir Gedanken darüber zu machen, unter welchen Umständen dieser Film hätte gesehen werden sollen. Mhm. Ja, ich meine, wie halt nochmal, ich glaube, es ist schon relativ, nennen wir es mal, ich weiß nicht, zynisch ist vielleicht ein bisschen zu stark, aber auf jeden Fall sehr, sehr zielführend gedacht. Ne? Also wir machen jetzt hier, wir drehen hier ein bisschen was runter, wird schon Geld einspielen, und dann haben wir ein bisschen Kohle, um was Besseres zu machen oder so. Aber dennoch ist es natürlich schon so, dass halt auch ein Videomarkt sollte ja zumindest versuchen, den Abend so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja. Also ich habe eher das Gefühl, dass das eben tatsächlich noch so ein bisschen altes Bahnhofskino Flair hat. Also nach dem Motto, wir bringen hier möglichst viele Szenen. Und wenn du zwischendurch was nicht gesehen hast, ist nicht schlimm. Wenn du früher raus musst, ist auch okay. Aber das, was du dann gesehen hast, naja, zumindest waren es ein paar halbnackte Frauen, die ein Schwert geführt haben oder aber eben gerade anderweitig zu tun hatten. genau. Jedenfalls, also es wirkt halt schon so wie so eine kurze Abfolge von Dingen, die eben vielleicht auch eben für sich alleine genommen funktionieren würden.
Das ist alles wahr. Ich schöne Wahl. Also
hat ja, Spaß gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, auch nicht ganz das, was ich erwartet habe, aber warum sollte ich das auch tun? Ich meine, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber Elena Clarkson hatten wir ja schon tatsächlich, wie gesagt, das ist ja schon Deathstalker, Wir haben auf jeden Fall etliche Mal darüber gesprochen, dass wir gerne Fast Times at Richmond High machen wollen würden, wo sie auch wohl einen kurzen Auftritt hat. Wir haben etliche Male Amazon Women on the Moon erwähnt. Scarface haben wir schon mal gehabt.
Ja.
Also irgendwie taucht sie immer mal wieder auf. Was ich ganz interessant finde. Im Brainstorm ist sie wohl auch drin gewesen. Und natürlich hat sie das sehr, sehr unglückliche Ende gefunden, am anderen Ende des Laufes der Pistole von
Phil Spector. Oh, das war zwar sehr,
ja,
sehr lyrisch und
schön. Also offenkundig ich weiß nicht, ob Phil Spector irgendwie unter Drogen stand oder irgendwas, aber auf jeden Fall hat er sie erschossen. Ja. Und ist auch deswegen immer noch im Knast.
Ich würde niemals jemanden davon abraten, sich mit der Vita der Beteiligten an solchen Kleinstproduktionen zu beschäftigen, aber in diesem Fall ist es tatsächlich ein bisschen der Stimmung abträglich, wenn man das tut, weil wenn man nicht so durchliest, was die Hauptdarstellerinnen sonst so gemacht haben, mit Einzelausnahmen endet das alles so in kleineren oder größeren Tragödien. Oder zumindest in einer Abkehr auch vom Filmbusiness, inklusive auch, also Dawn Dunlop, ohne jetzt so auf einzugehen im Detail, hat auch eine relativ tragische Geschichte, die dann auch dazu geführt hat, dass sie, glaube ich, relativ bald nach diesem Film auch gesagt hat, nee, das, mir reicht's. Das brauche ich nicht. Und mutmaßlich ist sie heute zufriedener, aber wie gesagt, Frank Zagarino oder wie heißt er, ist immerhin immer noch, hat gut laufende Fitnessstudios, also.
Aber wie gesagt, ansonsten tatsächlich ein verhältnismäßig kurzweiliger, lustiger Vertreter des Barbaren-Genres. Also wenn es einem gelingt, sich nicht über diese Grundprämisse, die der Film aufmacht, aufzuregen, ich möchte da noch mal ganz, ganz kurz drauf eingehen, weil ich finde es schon schwierig, also gerade weil wir auch relativ jetzt salopp darüber gesprochen haben, weil wenn man es ernst nimmt, dann ist das schon alles ganz schön heftig und sehr unangenehm und rapey auf jeden Fall schon fast ein Wort, das zu kurz kommt, weil es ist eigentlich es ist keine schöne Prämisse, sagen wir mal so. Ja, und dennoch ist es aber so, dass der Film das halt so seltsam verkauft, dass es einem beim Gucken gar nicht so sehr auffällt. Und ich weiß gar ich bin geneigt zu sagen, dass es mir schwerfällt, es dem Film übel zu nehmen. Ich wundere mich halt nur drüber, dass ihnen halt nichts Besseres eingefallen ist, um halt im Prinzip ihren Punkt da zu machen.
Ich glaube, ein wichtiger Grund ist eben auch, dass es so, dass diese Vergewaltigungsszenarien so entsexualisiert sind. Ich meine, du siehst zwar, wie sie ihnen die Leibchen vom Oberkörper wegreißen, aber du siehst ja, ich glaube, bist auf einen einzigen Fall niemals Full Frontal Nudity. Und wenn du sie siehst, dann eben auch nur in Form einer Statistin, die man aus dem Bett aufstehen darf. Die Hauptdarstellerin siehst du wirklich immer nur oben ohne. Und dann schneidet auch die Kamera weg. Und dann musst du den Rest eben denken. Ja. Oder eben auch nicht. Also das ist tatsächlich die Variante, die ich bevorzuge. Es passiert eben in dieser absoluten Beiläufigkeit. Es scheint ja noch nicht mal so, dass das von irgendeinem wirklich großen Trieb bestimmt ist, der Vergewaltiger, der Bad Guys, die diese Vergewaltigung begehen, die sich da übergriffig verhalten. Das ist alles so, das scheint eben alles so normal zu sein. So, ja, wir sind eben Kerle und das ist eben eine junge Frau und du weißt, was zu tun ist. Es wirkt fast
so, als ob die Sache ja nicht besser macht, ne?
Ja, also, das macht die Sache nicht besser, aber es ist eben diese wirkliche Beiläufigkeit und es wird eben auch niemals irgendwie ein emotionaler Nachhall des Ganzen gezeigt. Das macht es halt so, aber man gewöhnt sich dran. Das ist eben auch Teil dieser Monotonie dieses Films, die ihm so inne liegt, auch nicht nur dramaturgisch, sondern eben auch in dem, was er da zu das ist ja sehr merkwürdig, zum Verhältnis zwischen Mann und Frau auszusagen hat, nämlich eigentlich gar nichts, außer Bullshit. Ich fragte mich oft auch selber, selbstkritisch, mehr als einmal, als ich den Film guckte, warum stört mich das hier so wenig? Und den anderen Filmen hätte ich wahrscheinlich mir schon dreimal gedacht, will ich das weiter sehen?
Ja. Vielleicht, weil man von diesem Film nicht so wahnsinnig viel erwarten kann. Keine Ahnung.
Eine Menge kann man erwarten tatsächlich, wenn man auf alinafox.de geht, eine Seite, die kurzzeitig down war und jetzt wieder läuft. Hey,
glaube ich. Ja, ich bin ganz, ganz happy, weil irgendeine dumme Sau hat mich ja irgendwie gehackt. Kein Spaß gemacht so für einen Tag, aber jetzt läuft's wieder und der Shop funktioniert eben auch wieder, sodass man ganz ohne größere Probleme zum Beispiel meinen Sammelband bestellen kann, den ich dieses Jahr gemacht habe, oder auch das neue Heft 6 ist es, auf das ich sehr, sehr stolz bin, würde das sehr gerne dem einen oder der anderen nahelegen. Genau, ansonsten kann man sich natürlich auch einfach mal Sachen halt angucken und durchlesen, die ich halt sonst so über meine Comicfigur verfasst habe.
Das ist sehr empfohlen, alinafox.de. Ansonsten unterstützt gerne das Bahnhofskino. Alle Möglichkeiten dazu findet man unter bahnhofskino.com. Da gibt es eine Seite mit Möglichkeiten, einfach das Podcast-Projekt zu unterstützen. Als kleines Dankeschön für Patreon und Steady, Unterstützer, Unterstützerinnen, gibt es ja auch diesen Monat zwei kleine Bonus-Schnacks. Einmal zu Müllers Büro und einmal zu Roger Rabbit, die beide sehr hörenswert sind, möchte ich behaupten. Ja. Gerade über Müllers Büro haben wir uns sehr gewundert, hier und da.
Das ist, so kann man das sagen, ja.
Ansonsten vielen, vielen Dank für alle Menschen, an alle Menschen, die uns bei iTunes bei nette Rezensionen hinterlassen oder uns folgen oder einen netten Kommentar hinterlassen in sozialen Netzwerken. Das ist immer sehr gerne gelesen und gehört. Red Sonja. 1985, genau. 3 Monate später, Juli 1985, kam Red Sonja raus. Und ich finde, kein bedeutsamer, aber super interessanter Film und echt spannender Film, um darüber zu sprechen. Bin gespannt, wo uns das so hinführt.
Ja.
In den Hauptrollen Brigitte Nielsen und Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger spielt die Rolle, die ganz oben steht in den Credits, Opening Credits, aber ja, so ist das eben, ne?
Aber er ist nicht Red Sonja,
ne? Nee, er ist nicht Red Sonja, aber klar, Marlon Brando steht auch für Christopher Reeve im ersten Superman-Film. So ist das eben, ne? Wenn du großer Star bist und Brigitte Nielsen zum allerersten Mal in einer großen Studioproduktion auftaucht. Sandahl Bergman spielt die Böse. Das war in Conan noch anders, aber gut, so ist das eben, ne? Hat die Seiten gewechselt.
Sie wollte wohl selber.
Hinter den Kulissen hat Richard Fleischer Regie geführt, der auch das Conan-Sequel zu verantworten hatte, wenn mich nicht alles täuscht. Und produziert wurde das wieder von Dino De Laurentiis, wieder mal. Die Musik hat Ennio Morricone beigesteuert.
Ja, der sich sehr viel Mühe gibt, zu klingen wie Bessel Polidorus.
Ja, sehr schön. Ich finde auch einer der wenigen Morricone-Scores, die nicht so denkwürdig sind. Ich freue mich eigentlich normalerweise immer so sehr darüber, ihn zu hören, aber diesmal dachte ich mir,
Oh, ich mochte das. Ich mochte das.
Nein, schlecht ist es nicht.
Nee, schlecht ist es nicht, aber es ist halt wenig Morricone-artig.
Moonshade schreibt bei der UFDB. Weil sie die Zudringlichkeiten der bösen Königin Gedren, Sandahl Bergman ist das, sehr heftig zurückgewiesen hat, lässt diese, die junge Sonja, Brigitte Nielsen vergewaltigen und ihre Eltern ermorden. Nachdem ihr die nötige magische Kraft von einer Erscheinung verliehen wird, entschließt sie sich zu einem Rachefeldzug und erlernt das Schwerthandwerk bis zur Meisterschaft. Derweil erbeutet Gedren mit Hilfe ihrer Armee den geheimnisvollen Talisman, ein machtvolles Werkzeug vom Anbeginn der Zeit, dessen Entwicklung die Welt in Gefahr bringt. Von ihrer eigenen sterbenden Schwester Vana über den Krieger und Lord Kalidor heißt er hier, Conan Arnold Schwarzenegger, informiert.
Ja, genau. Nicht Conan, wink, wink.
Macht sich Sonja auf die weite Reise, Gedren zu stoppen. Hilfe will sie nicht, aber Kalidor folgt ihr aus einem ganz bestimmten Grund.
Ja. Da macht das aber spannend, der liebe Mooney.
Ja. Also, wie gesagt, rein nominell klingt das alles nach mega Bombast, nach einem neuen Epos in der Tradition von Conan. Wir haben Arnie, wir haben Morricone, wir haben De Laurentiis hinter den Kulissen, Richard Fleischer, ein Regisseur großer Studioproduktion. Und dann kam eben Red Sonja. Und wie ist deine Erinnerung an den Film? Wie hast du bisher damit gelebt?
Also, ich habe ihn irgendwann mal gesehen. Ich vermute mal irgendwie in der Fernsehauswertung. Er hatte mich halt schon durchaus interessiert, nachdem ich halt die beiden Conan-Filme gesehen hatte und vermutlich hatte die Hörzu wieder ein Bild von Schwarzenegger und natürlich dachte ich, es sei Conan und nein, dann heißt es auf einmal nicht Conan, das fand ich komisch. Ich wusste dazu relativ wenig. Ich möchte mal so sagen, einer von diesen Filmen, die mich ja halt durchaus interessiert haben, etwa so sehr wie damals Supergirl. Und bei denen ich dann irgendwann dann doch relativ enttäuscht war, als ich sie dann gesehen habe. Ich habe mich jetzt lange Zeit daran erinnert, dass Red Sonja ja super langweilig wäre. Und dachte bei mir, wow, ist das so ein barbaren Abschluss-Trilogien-Film für den Conan oder nicht? Oder ich weiß es nicht. Aber jetzt hatte ich tatsächlich mal Bock drauf, ihn zu sehen. Und nein, der ist überhaupt nicht langweilig. Ich hatte voll Spaß dran. Ich fand den tatsächlich relativ gut sogar. Viel Vergnügen dabei gehabt. Auch wiederum, ähnlich wie bei der Barbarian Queen war mit deutlich mehr Produktionsvalue, halt dabei zuzugucken, wie, die schauspielerischen Leistungen doch sehr unterschiedlich ausfallen. Aber ansonsten, die Story ist mindestens genauso dünn, aber teilweise sehr, 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 sehr coole Designs.
Ja.
Also gerade was sie so an Rüstungen und sowas entworfen haben, fand ich das alles sehr, sehr schön. An manchen Punkten habe ich gedacht, okay, da hat dann vielleicht die Kohle doch nicht mehr so richtig gepasst, weil ich glaube, sie wollten es etwas größer haben als gewollt, aber es gibt so ein paar Szenen, wo eben auch Fleischer selber eben sehr nette Ideen hatte. Also alleine die ganze Ritualsequenz am Anfang des Films, wenn dann eben die choreografiert und wie mit den Schwertern wie auf den Talisman zuschreiten, ja, und sowas. Das sah ziemlich cool aus. Also ein paar nette Ideen, die dann aber, sagen wir mal, gegen Ende des Films auch immer dünner werden, bis wir dann irgendwann im Tempel des Todes zu sein scheinen oder bei den Goonies. Nur mit weniger Cola. Und also unausgeglichen, alles in allem, aber ich habe ernsthafterweise wirklich Spaß gehabt, ihn zu gucken.
Ich fühlte mich auch wahnsinnig gut unterhalten. Ich habe nicht so warme Erinnerungen gehabt an Red Sonja aus meiner Kindheit. Ich habe ihn auch im Fernsehen gesehen und war damals schon leicht enttäuscht, weil ich muss Conan voll gesehen haben und ich glaube auch grundsätzlich ein paar andere Filme im Rahmen dieser Barbarenwelle der frühen 80er, die mir einfach besser gefallen haben. Und dann kam eben Red Sonja um die Ecke. Ich glaube, ich war erstmal enttäuscht darüber, dass eben Arnie so relativ wenig in diesem Film zu sehen ist und einfach ich habe große Sympathien für Brigitte Nielsen, einfach auch als Mensch tatsächlich, jenseits ihrer schauspielerischen Leistung. Sie ist eine interessante Type und sie hat eine interessante Hollywood-Karriere und ich finde auch, sie hat einige ganz gute Filme gemacht und gute Rollen gespielt, in die sie einfach gut reinpasst, wie zum Beispiel im vierten Rocky. Aber sie ist hier noch nicht so auf der Höhe ihrer Kunst. Also sie ist leider sehr, 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 sehr flach in ihrem Spiel. Und das hat es mir, glaube ich, immer so ein bisschen vergällt. Jetzt beim Wiedersehen hatte ich wirklich mehr Freude dran, muss ich sagen. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich fand auch das, was du eben erwähnt hast, mit also Production Value seitig, einfach so die Schauwerte des Films durchaus beeindruckend. Ich habe mich hier und da richtig gehend am Kopf gekratzt und dachte, wow, das ist ich habe in einem Film, der sich so klein anfühlt, nicht so was Großes erwartet. Also die Miniaturen, die sie da zeigen oder die Matte Paintings, aber teilweise eben auch die wirklich großen Sets, wirklich aufwendigen Sets, die sie gebaut haben mit dem Film, das macht schon was her. Ich meine, Mama ist so ein bisschen albern, dieses irgendwie von Skeletten umsäumte Himmelbett, auf dem da Gedrin immer sitzt, ist so ein bisschen, naja, schon so ein bisschen Geisterbahn, aber es gab auch sehr coole. Es gab auch sehr coole Momente. Und dennoch saß ich die ganze Zeit da und dachte, wow, es ist erstaunlich, wie viel Aufwand die betrieben haben für einen Film, der sich so klein anfühlt. Und der erste Indikator für mich ist schon so die kurze Laufzeit von gerade mal ein paar 80 Minuten. Du hast einfach eine Geschichte, die sehr, sehr klein ist, in Räumen, die sich sehr, sehr groß anfühlen. Und die Menschen äußern die ganze Zeit, also alle Figuren, sehr große Worte mit, ah, wir müssen dies tun, um sie zu bezwingen und das und das. Und eigentlich spielt sich so der ganze Konflikt nur zwischen so einer Handvoll,
Mannequin
ab. Auch die Armee von Gedrin ist so, das sind doch nicht mal besonders beeindruckende Typen, das sind meistens so 3-4 Soldaten, irgendwie rumlungern. Das sind doch Hämpflinge, zumindest im Vergleich zu einem Schwarzenegger. Der wischt die mit einem Unterarm weg, wie nix. Ich fand diesen Bruch ganz, ganz bemerkenswert und frag mich, ob da vielleicht irgendwie was während der Produktion geschehen ist, wo die dann sagen mussten, Moment, uns fehlt, wir haben jetzt irgendwie dieses tolle Set gebaut, aber wir haben leider nicht mehr genug Geld, um es mit Statisten zu füllen oder so.
Ja, das, aber genau den Eindruck hatte ich auch, weil wir diese, ganz am Anfang habe ich es ja auch noch durchaus verstanden, ne? Also praktisch die, auch das im Übrigen, ein ganz, ganz cooler Schwertkampf zwischen halt diesen Priesterinnen und den Soldaten Gedrin. Das sah ziemlich cool. Das war relativ gut choreografiert. Wie hat die Uniformen sahen klasse aus, überhaupt die ganzen Kostüme. Ein kleines bisschen Blutspritzer hatten sie auch mit drin und sowas. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Und denkst du, ja, klar, so als keine Ahnung, Leibgarde der bösen Königin oder sowas reicht das ja völlig. Aber wenn sie dann eben später eben von diesen Armeen des Bösen und der Finsternis reden und sowas und du hast halt im Prinzip immer noch dieselben 5 Nasen, kommt das tatsächlich weniger gut.
Ja.
Dass eben auch sowieso die ganze Burg von Gedrin relativ ausgestorben wirkt. Das sind irgendwie 3 Gänge. Ich meine, ganz ehrlich, das kann man ja auch anders machen. Ne? Dr. Who zeigt uns ja, wie wir denselben Gang 20 Mal anders drehen können. Und hier haben wir halt irgendwie einen Aufgang, einen Abgang, eine etwas längere Strecke und einen Thronsaal. Mhm. So, das war es dann letztendlich. Und selbst da sind keine Menschen. Außer hier Major Tod, also Ronald Lacey.
Ja.
Der irgendwie aussieht wie ein CDU-Politiker, habe ich so das Gefühl, in diesem Film. Und sowieso, das ist ein ganz kurzer Einschub. Relativ viele Indiana Jones-Leute sind da drin.
Ja.
Also wir hat Ron Lacey gerade erwähnt, Pat Roach, hier den Mechanic gespielt hat und den Oberpeitscher im Tempel des Todes. Vic Armstrong hat die Action choreografiert, also der Stuntman von Harrison Ford und James Bond und was er nicht alles gemacht hat. Relativ viele Verbindungen, die tatsächlich wiederum dazu führen, dass das alles ganz gut aussieht, was sie da tun. Aber du hast natürlich völlig recht, es ist halt ein relativ kleiner Film, der relativ viel will oder aufmachen will und zeigen will und so. Und dann haben sie haben einfach wahnsinnig gute Ideen. Die Matte Paintings hast du schon erwähnt, die sich dann eben sogar bewegen und unten fließt die Lava da vor sich hin, was ziemlich cool ist. Und dann dieses Drachenskelett oder was da irgendwie als Brücke genutzt wird, ist super.
Ja, aber
man sieht es halt nur von Weitem, wie da irgendwie eine kleine Figur rumkraxelt, aber man sieht nie, wie sie wirklich über die Brücke rübergehen.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, die haben nur diese Totale. Und schneiden einfach nicht.
Genau, der Eingang sind halt so ein paar Knochen im Boden. Mhm. Ja, super. Genau, und so, aber wir sind, ja.
Er ist so merkwürdig klein, aber ich frag mich eben auch, ich wollte da auch nicht ungerecht sein dem Film gegenüber und fragte mich dann auch, rührt vielleicht auch meine relative Enttäuschung über die unambitionierte Story daher, dass ich einfach eine Geschichte jetzt auf Conan-Niveau haben will, weil eben viele die an Conan beteiligt waren, jetzt auch an diesem Film beteiligt sind und der Film eben auch in dem Film eben auch Arnold Schwarzenegger als barbarischer Kämpfer mitwirkt, ohne dessen Geschichte wirklich zu erzählen. Vielleicht, ich weiß nicht, ist der Film auch so Opfer meiner Erwartungen, die ich an ihn gestellt habe. Er wirkt eben sehr, sehr klein und das wirkt eben stellenweise lächerlich.
Ja, aber du bist ja nicht der Einzige. Ich meine, der ganze Film tut ja so, als wäre er Conan 3. Und in gewisser Weise ist das ja auch. Also wir haben halt hier Kalidor oder quasi Conan, der sich auch, sagen wir mal, der sich auch eher so benimmt, wie man sich halt vielleicht vorstellen könnte, wie Conan sich nach dem 2 etwas anders. Also Conan der Zerstörer ist ja auch etwas anders als im Barbar. Wir haben Seins, wir haben allein das große Poster mit Schwarzenegger in der klassischen Pose und all das und natürlich einmal die Verbindung von Red Sonja nicht nur über Robert E. Howard, sondern natürlich einfach über die Marvel Comics.
Ja.
Red Sonja ist ja tatsächlich eine Figur von Robert E. Howard, die mit Conan überhaupt nichts zu tun hat. Aber Roy Thomas und Barry Windsor Smith haben das halt haben praktisch die Figur in die Marvel-Comic-Reihe um Conan praktisch mit eingeflochten, auf die sich ja der erste Film von John Milius und Oliver Stone ja auch schon bezieht, ganz, ganz stark sogar eben über die Designs und was nicht alles. Sodass sie jetzt hier im Prinzip ich finde es echt erstaunlich, dass sie eben vielleicht um die Copyrights zu umgehen, nicht namentlich auf die Comic-Reihe, auf Marvel Comics, auf Roy Thomas irgendwie beziehen, sondern eben am Anfang sagen, dass es eben eine Robert E. Howard-Figur sei, sie dann aber rumrennen lassen wie die Comic-Figur.
Für mich wirkt der ganze Film wie der Beginn eines geplanten Spin-Offs zu Conan, weil ihnen eben Arnie zu teuer wurde und sie ihn sich eben nur noch für 3 Drehtage leisten konnten, aber eher quasi hier so die Funktion eines Übergebers des Staffelstabs übernehmen sollte. Der ist ab da und sagt, ab jetzt heißt es hier Brigitte Nielsen, Red Sonja, das ist unser neues Franchise. Aber dabei gleichzeitig allen Beteiligten so auf halbem Wege bewusst geworden sei, ich glaube, so richtig Geld lässt sich damit nicht mehr machen und vielleicht kürzen wir irgendwie hinten raus noch mal ein bisschen das Budget für Effekte und Schauspieler und Statisten und das endet dann Ganze dann eben so ein bisschen halbherzig. Erinnerte mich so ein bisschen an das, was war der Bond, wo man quasi so einen weiblichen Bond etablieren wollte mit Brosnan, Die Another Day, wo diese Halle Berry-Figur auftaucht, die eben auch so eine Art weiblicher James Bond ist und du denkst, ups, und wenn du eben weißt, dass quasi die Produzenten zum damaligen Zeitpunkt gedacht haben, ja, Pierce Brosnan wird auch nicht jünger, lass mal hier so ein Halle Berry-Spin-Off machen, bevor man dann eben erkannt hat, na, ihre Figur ist ziemlich doof. Macht das Ganze eben, ergibt das Ganze Sinn, dass sie da ist in Die Another Day. Und Red Sonja fühlt sich mich eben ähnlich an. Ich weiß tatsächlich nicht um die genauen Gründe der für die Entstehungsgeschichte des Films, außer dass man eben damit Geld verdienen wollte. Aber es fühlt sich eben an wie ein gescheiterter Versuch, der auf jeder Ebene unterhaltsam ist, der temporeich ist, der eben auch wirklich hochwertig produziert ist, aber alles in allem so ein bisschen zweitklassig sich im Vergleich zu Coen anfühlt und nicht mal nur im Vergleich zu Coen, sondern glaube ich auch zu vielen von dem, was in den Jahren zuvor rausgekommen war, denn da hatten wir ja schon Arthur und Krull und Beastmaster und wie sie alle heißen, glaube ich, hinter uns. Also es gab mittlerweile so viele Epigonen im Fahrwasser von Coen, dass man, glaube ich, 85 einfach ein bisschen mehr hätte bringen müssen als das hier, um Menschen zu begeistern. Und so bleibt dann eben, ist viel Cooles drin. Also auch viel Goodies, viel Temple of Doom. Allein hier diese Prinz-Tarn-Figur. Das ist eben, das ist Short Round Reloaded. Auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, man hat sich da einfach vergriffen. Vielleicht auch, weil man mit seiner Figur so ein bisschen in Richtung eines jugendlicheren Publikums schielte, dann aber gleichzeitig eben doch den Film mit der Vergewaltigung und Familienmord beginnen lässt und irgendwie Köpfe durch die Gegend fliegen lässt und Blut spritzt. Aber da kommt eben diese kinderfreundliche Figur da rein und sagt, hey, ich mache jetzt auch mit.
Ja.
Ach, es passt alles nicht so richtig zusammen.
Nee, es ist wohl wahr. Aber ich finde es also ich meine, ich kann das ja durchaus verstehen, eben gerade aus dem Grund, den du gerade genannt hast, weil eben bei all den Arthurs und Deathstalkers und Beastmasters und vermutlich gesagt, ja, Moment mal kurz, offenkundig ist ja noch Geld in dem Ding drin, alle anderen machen es ja, warum machen wir das eigentlich nicht? Weil wir haben es ja, also der Laurentis maßgeblich, ja sagen wir mal, zu Geld gemacht und da werden sie vermutlich gesagt haben, ja, Moment mal kurz, wir wollen auch noch mal ein Stück vom Kuchen, den wir angeschnitten haben. Und das so wirkt das eben auf mich, dass sie eben gesagt haben, okay, jetzt versuchen wir halt da noch mal was rauszuholen. Und so. Was ja natürlich interessant ist, ist, dass Schwarzenegger zu dem Zeitpunkt ja nun wirklich keinen Bock mehr hatte auf Barbar. Ja. Mittlerweile aber immer wieder betont, dass er wahnsinnig gerne hier King Conan oder Legend of Conan oder wie man es auch mal nennen möchte, drehen wollen würde, so auf seine alten Tage. Hm. Und ich würde es auch wahnsinnig gerne sehen, im Übrigen. Also,
ja, jetzt ist natürlich auch Arnold an einem sehr anderen Punkt in seiner Karriere als 85, als ihm jeder wahrscheinlich sagte, du bist das heißeste Ding in Hollywood, Arnie. Das ist ich meine, das war ein Jahr nach Terminator und im selben Sommer kam Commando raus. Das war unmittelbar vor Running Man und Predator und eben so Titel, mit denen dann seine Karriere richtig abging. Und
da wollte er das nicht mehr,
Das nicht mehr. Aber den Paycheck hat er trotzdem gerne genommen.
Ja.
Aber nicht mit
Es ist Ehrgeiz. Ja auch nicht so, ich meine, ganz ehrlich, nee, sicherlich nicht, aber ich meine, ja, also man stellt sich natürlich schon die Frage, wer von den beiden, also Schwarzenegger oder Nielsen, spielt eigentlich steifer. Mhm. Aber dennoch ist es so, dass eben Arnie halt auch in dem Film offenkundig sehr viel Spaß daran hatte, das zu tun. Es halt eben nur für 3 Tage war. Aber ich hatte schon so das Gefühl, also ich dachte nämlich auch sowas, also gerade wenn er da mit diesem Fischmonster da irgendwie ringt,
ja,
das übrigens tatsächlich ganz hübsch ist, aber leider zu wenig zu sehen ist. Mhm. Aber da dachte ich auch so bei mir, wow, also ein Schauspieler, der eben so steil aufsteigt gerade, sich halt für so einen relativ albernen Quatsch, schon erstaunlich, aber ich soll sagen, also professionell genug war Schwarzenegger auch zu der Zeit, um das sich nicht anmerken. Er gibt sich halt doch durchaus Mühe, eben Kalidor mit etwas Ähnlichem wie Leben zu erfüllen. gerade die dieses, sagen wir mal, diese Vorspielkämpfe, die er mit Red Sonja, also Brigitte Nielsen, vorführt. Und es ist auch tatsächlich ein echtes Highlight, wenn die beiden sich da prügeln, weil eben Red Sonja nur dann mit einem, also sich einem Mann irgendwie hingeben darf, wenn er sie besiegt hat. Dieses alte Brünnhilden-Ding. Wenn die dann irgendwann völlig ermattet und erschöpft, also dann irgendwie neben dem Baum hocken, das ist schon niedlich. Ich mochte das, ich fand das irgendwie ganz süß. Musste so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wer es war, entweder Frank Miller oder Alan Moore, einer von beiden, nannte der Prügeleien und war mal Superhelden-Sex. Und da musste ich so ein bisschen dran denken und ich fand's nett.
Ich find's gar nicht so unelegant gelöst, wie Fleischer es auch und sein Editor, sein Cutter vermeiden, uns gewahr werden zu lassen, dass Arnie, also Kalidor, ganz oft aus der Handlung rausfällt. Mutmaßlich, weil Arnie wahrscheinlich gesagt hat, ich stehe euch nur für 3 oder 5 Tage zur Verfügung. Also er ist vielleicht netto 15 Minuten zu sehen in dem Film. Der Rest der Zeit verbringen wir eben überwiegend mit Gedren und Sonja, also Sandra
Bach ja
und Nielsen. Oder er taucht immer auf, wenn es eben entscheidend ist. Wenn es was zu kämpfen gibt, dann ist er da, plötzlich so im Hintergrund, kommt er aus dem Hintergrund getreten mit, ich bin auch noch da, haha.
Und ich finde das aber auch völlig in Ordnung. Ich meine, natürlich, damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich natürlich auch sehr viel lieber Schwarzenegger sehen wollen. Aber ich meine, der Film heißt Red Sonja und nicht Lord Kalidor. Ja. Von daher finde ich es voll in Ordnung, wenn wir mehr Zeit mit der Hauptfigur verbringen.
Ja, natürlich. Das ist eben auch teilweise dem Marketing anzuhaften, also die Schulden aufzuerlegen. Wenn die natürlich Arnold 3-mal so groß aufs Poster packen wie Red Sonja, aber den Film eben trotzdem Red Sonja betiteln, aber eben zu verstehen geben, das ist hier quasi der inoffizielle dritte Teil der großen Conan-Trilogie. Ich meine, klar, in solchen Termini, solchen Begrifflichkeiten hat früher keiner gedacht, aber das ist, ja. Und Brigitte Nielsen, muss man eben sagen, mittlerweile ist sie eben auch eine Nummer, mit der man auch im Marketing ein bisschen was machen könnte, weil sie eben auch, also zumindest jetzt in den späten 80er Jahren, dann eben auch einen Namen hatte plötzlich. Aber 85 war sie ein absoluter Nobody. Und auch das ist nicht unmutig zu sagen, also dafür muss man eben auch die Eier eines Dino De Laurentiis haben, um zu sagen, wir nehmen eine völlig unbekannte Schauspielerin und packen sie in die Titelrolle eines für nicht wenig Geld produzierten Blockbusters oder Blockbusters, Wannabe-Blockbusters, eines großen Tentpole-Films. Das ist gewagt. Und da verstehe ich dann eben auch, dass irgendwann die Marketingabteilung einschreitet und sagt, ja komm, aber dann lass uns doch wenigstens Arnold ganz, ganz fett aufs Poster machen, auch wenn er nur eine größere Nebenrolle hier spielt.
Ja, klar. Ja.
Ich wollte Paul Smith noch erwähnen, der hier eine größere Nebenrolle spielt, den wir bereits aus Pieces kennen, aber der eben auch in Dune mitgespielt hat.
Wollte gerade sagen.
Und Pluto natürlich in Popeye.
Ja, und wollte gerade irgendwie auch sagen, eben auch ein De Laurentiis Alumni quasi, eben weil er halt Raban gegeben hat, ja.
Aber da trägt er auch einen Bart, ne?
Nee, als Raban ist er glatt.
Ah, okay. Rasiert. Weil ich hatte ihn jetzt tatsächlich noch so als Pluto und hier Hausmeister in Pieces im Kopf und war ein bisschen überrascht davon, wie babyfacig er aussieht, so ohne Haare.
Ja. Aber genau, aber auch natürlich, ich glaube, er hatte auch viele Sandalenfilme gemacht, am Anfang seiner Karriere zumindest, und passt damit natürlich ganz gut rein. Also ich habe sowieso das Gefühl, dass diese Barbaren-Geschichten eben im Prinzip, also vielleicht auch durch die ganze B-Ware, die dann irgendwie aus Spanien und Italien kam, eben so im Prinzip so ein bisschen die Fortführung dieses Kampf der Titanen und an anderen, keine Ahnung, Masada und ach, wie sie alle hießen, Sandalenfilmen, Herkules-Sachen und so waren. Ja. Die Sets waren ja da, so ist ja nicht.
Man kann natürlich über Prinz Tran schimpfen. Ich fand die gar nicht so schlimm. Ich habe natürlich jetzt, als ich so ein bisschen quer gelesen habe, mich durch die zeitgenössischen Rezensionen und dem, was heutzutage so Fans wie Kritikerinnen über den Film sagen, bin ich öfter darauf gestolpert, dass ich Menschen unglaublich an diesem kindischen Sidekick hier gespielt von
Ernie Reyes Jr.
stören. Ich fand ihn ehrlich gesagt gar nicht so schlimm.
Nein. Es gibt schlimmere Kinderdarsteller.
Man merkt eben auch irgendwann, dass der Film nicht die Größe hat, die man ihm gerne zuschreiben würde. Und dass es eben ein relativ kleiner Film ist. Also spätestens dann, wenn eigentlich in der letzten halben Stunde alle aus der Handlung verschwinden, außer Gedrin. Ich meine, zu dem Zeitpunkt ist selbst hier Major Todd, wollte ich sagen, hier
Ronald Lacey
überrollt worden von auch einer Indiana Jones inspirierten Steintür, auch sehr, sehr schön gelöst. Da sagt der Film, signalisiert der Film einem auch ganz klar, nein, das ist jetzt nicht mehr der Kampf des ultimativ Bösen gegen das Gute und Allmachtsfantasien. Es geht wirklich nur noch um diese zwei Frauen und eine von beiden wird am Ende tot da niederliegen und die andere eben triumphieren. Und dann stört mich eben auch nicht, dass Prinz Tran da ab und zu reingrätscht mit, oh, schöne Prinzessin, ich rette sie, haha, und das ist okay. Also er wird immerhin fair behandelt und er ist nicht so komplett, also er ist nicht so, ich habe mich tatsächlich ein bisschen mehr an Falcon, seinem Helfer gestört, nicht gestört, weil Paul Smith spielt den ganz wunderbar, aber ich fand den konzeptionell auf dem Papier sogar noch nervtötender eigentlich, weil er ist so mehr so der offensichtliche Comic Relief, während Prinz Tran schon eine coole Figur ist, also für so ein kleines Kind hat er gute Kicks drauf und Moves, also muss ich sagen.
Also ich hab's ein bisschen anders gesehen. Also ich hatte eigentlich schon, also ja, Comic Relief sicherlich. Ich hatte Falcon tatsächlich, sagen wir mal so, in so einer Sancho Panza Tradition gesehen. Aber ich fand eben gerade durch den Umgang mit diesem verzogenen Gör, finde ich, gewinnt der halt ganz, ganz viel. Weil man merkt, okay, offenkundig ist der nicht völlig, der ist nicht völlig doof und er ist nicht völlig unfähig, aber er mag offenkundig den Prinzen sehr gerne. Und ganz, ganz viele von den Dingen, die er tut, macht er nicht weil er eben tatsächlich so der dusselige Sidekick ist, sondern einfach aus Sympathie. Ja. Weil er irgendwie es nicht übers Herz bringt, dem kleinen verzogenen Gör mal, sagen wir mal, zu erklären, wie die Welt wirklich funktioniert. Und das finde ich ganz spannend und hätte ich auch ganz gerne noch ein bisschen mehr draus gesehen, aus dieser Dynamik. Weil ich glaube, dass sie tatsächlich eine Menge hergeben würde. Aber du hast natürlich völlig recht, irgendwann interessiert es halt einfach den Film nicht mehr. Und dann sind wir halt eigentlich nur noch komplett bei Sandahl Bergman und eben Brigitte Nielsen. Und ganz ehrlich, auch daran störe ich mich nicht, weil ich finde es voll in Ordnung, wenn eben der Film, sagen wir mal, sich auch ein bisschen mit seiner Hauptfigur beschäftigt und deren Rachegelüste da befriedigt. Zumal eben die Bergman eben ganz toll ist als böse Königin. Ich mochte sie gerne.
Ja,
das hab mir da gerne zugeguckt. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von dieser dusseligen kleinen Jahrmarktspinne gesehen, die da durch den
durch die Gegend läuft. Ja, ist auch wieder ein bisschen Kirmes, ja, fand ich auch wunderbar.
Aber ich fand die süß. Von daher, genau. Und
vom Zauberer.
Oh ja, naja, da dachte ich auch zeitweilig, Mensch, Ming, was ist aus dir geworden? Ming the Merciless.
Ja. Übrigens wieder eine Indiana Jones Connection wird gespielt von Tutte Lemko. Und Tutte Lemko ist ein norwegischer Schauspieler und Tänzer, der den alten Mann gespielt hat, der die Inschrift im ersten Indiana Jones Film.
Der Imam.
Genau.
Ah, okay. Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist
ja, cool. Kann man ja auch kaum feststellen, weil er ist hier so unter Make-up begraben, aber seine Figur ist wirklich wundervoll. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob die eben im selben Raum sind. Das ist so ein bisschen das Manko an dem Film, dass ich mir öfter gefragt habe, haben die nicht genug Coverage gehabt, um einfach mal diesen ganzen Thronraum zu filmen, weil zu Beginn ist es wirklich nur so, du siehst, hab so halbe Nahaufnahmen von Gedrin und dann wieder ihren Zauberer und ich denke mir, sind die eigentlich im selben Raum? Und erst ganz am Ende, kurz vor Schluss, siehst du diese Totale des Thronraums, der wirklich fast Fußballfeld groß ist. Und bis dahin dachte ich mir die ganze Zeit so, was macht der eigentlich? Wo genau ist der angesiedelt? Und nee, der hat so ein kleines Podest in ihrem Thronraum, auf dem der quasi arbeitet. So ein
DJ,
Wie so ein DJ, richtig, sehr schön. Aber DJ ohne Publikum, ohne Tanzen ist
So war ja. Aber was ich halt drollig fand, er hat ja irgendwie in einer Szene hat er dieses eine Gläslein mit der blauen Flüssigkeit, die dann so hoch blubbert. Und die sagte zu meiner besseren Hälfte, sowas hatte ich früher auch. Irgendwie, das war auch so ein Jahrmarktartikel oder sowas, was man irgendwie, keine Ahnung, so von fliegenden Händlern auf dem Kudamm oder sowas gekriegt hat. Es war irgendwie so ein Glasgefäß mit so Knubbeln und also nicht Schläuchen, sondern so ein ich sag mal, so eine Art Spirale und in der Flüssigkeit drin. Und wenn die Flüssigkeit warm wurde in der Hand, dann ist sie nach oben gestiegen. Und genau so ein Ding hatte er da auch. Ja, so kann man das auch machen. Ich vermute mal, es war so ein 80er-Ding. Also, das hatte man damals oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, aber auch zum Beispiel die Zauberkraft, dieses Transportieren, also dieses Beamen quasi von Gedrin, kommt auch so völlig aus dem blauen Dunst, oder?
Es ist deswegen so ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, der Film diesen ganzen magischen Aspekt niemals sorgfältig etabliert und uns eben signalisiert, dass wir in einer Welt sind, in der es Magier gibt, die übernatürliches leisten können. Wir haben natürlich diese fantastischen Elemente, wie zum Beispiel dieses Monsterchen da in den Katakomben, was da rumschwimmt.
Oder den Talisman an sich.
Ja, natürlich.
Oder diese Göttin am Anfang, die ihr das Schwert gibt, beziehungsweise die Fähigkeit, eins zu führen.
Ja, schon, aber es ist tatsächlich niemals so richtig ausformuliert, wie Magie funktioniert in dieser Welt und wer was kann. Also es wird relativ beliebig. Figuren können plötzlich ganz fantastische Sachen, von denen wir eigentlich nie genau wissen, warum. Genau auch diese Schwertübergabeszene ist so sehr aus dem Nichts und ist dann auch vorbei, bevor man richtig verstanden hat, woher sie kommt. Wie überhaupt der ganze Beginn des Films sehr, 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 sehr gehetzt wirkt. Im Grunde erzählen schon die ersten 5 Minuten das, was Conan in den ersten 15 Minuten erzählt, nämlich die ganze dramatische Backstory. Mhm. Aber Red Sonja hetzt und hetzt und hetzt so schnell, dass es schon nach 8 oder 9 Minuten an dem Punkt sind, an dem ihre Schwester verstirbt und ganz dramatisch letzte Worte äußern darf. Und denke mir, wow, das ist irgendwie ein halber Film, der schon in den ersten 10 Minuten steckt. Und ihn leider zu Ungunsten der glaube ich, Notwendigkeit, wie ich manchmal fühle, einige wirklich wichtige Sachen zu etablieren. Also quasi so ein kleines Regelwerk zu schaffen für die Welt, in der man sich da befindet. Aber
da kommen wir aber auch, glaube ich, also ich meine, ja, du hast recht, aber ich glaube, wir kommen dann wieder an diesen Punkt. Ich glaube, sie haben überschätzt, wie bekannt die Figur von Red Sonja tatsächlich ist. Weil ich glaube, wenn man das eben aus den Comics damals kannte, dann wird man das halt gar nicht für ungewöhnlich gehalten haben. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass der Film ja sehr, sehr großspurig halt am Anfang gleich vom Hyborian Age erzählt. Ja. Was also bedeutet, okay, wir befinden uns in der gleichen Welt wie eben die anderen beiden Conan-Filme, also mindestens der zweite, und da gab es ja auch schon diesen Zauberer und diesen Spiegeltrick und dieses Monster am Ende und sowas. Auch etwas, was ja, sagen wir mal, so unter Tulsa Doom im ersten Film nicht unbedingt etabliert war. Aber wird der zweite Film macht das ja, und wenn man davon ausgeht, sagt, okay, wir wissen, sowas gibt es da, dann brauchen wir es jetzt ja auch nicht mehr erklären. Ja. Na, aber naja, also ob das tatsächlich die richtige Entscheidung ist, bleibt mal dahingestellt.
Wie gesagt, Red Sonja ist so voller schöner Dinge, dass ich mich schwer damit tue, zu sagen, es kommt, wie auch bei Barbarian Queen, glaube ich, dramaturgisch im klassischen Sinne gescheitert. In vielerlei Hinsicht, nicht so schlimm wie bei Barbarian Queen, aber einfach ein bisschen zu kurz, zu überalt, zu wenig ausformuliert, zu irgendwie wenig auch packend, was die Figuren betrifft, Schauspielleistung, naja, aber rein was so die visuelle Güte, audiovisuelle Güte des Films betrifft und die Ausstattung ist das schon ganz tolles Kino. Allein dieser Kerzenraum. Ich muss an die arme Sau denken, die das jeden Morgen irgendwie zu Beginn des Drehtags anzünden muss. Diese,
ja, das habe ich auch gedacht, ja.
Genau, an die 1000 Kerzen, das ist mühsam.
Und manche brannten nicht.
Manche brannten nicht, na gut. Vielleicht der dritte Take war oder so.
Aber ernsthafterweise, ich meine, wir kennen uns mittlerweile offenkundig so gut, weil genau die gleiche Formulierung habe ich auch beim Film beim Schauen gewählt. Die arme Sau, die das anzünden muss.
Heute wäre das Computer generiert. Keiner würde sich mehr Mühe machen. Ja, klar.
Ja. Aber kannst du dir vorstellen, wie scheiße heiß das da drin gewesen sein muss in diesem Raum?
Ja, das ist irre. Auch so ein 80er-Jahre-Schurken, so ein 80er-Jahre-Schurken-Klischee ist, dass natürlich die Bösewichtin zuerst einmal, nachdem sie ihre Gegnerin umgebracht hat, jemanden von aus ihren eigenen Reihen tötet. Das fand ich irgendwie auch sehr schön. Das ist so der Klassiker. Ja. So ein entbehrlichen Mann, ne, natürlich, um zu beweisen, dass der Talisman nur von Frauen gehandhabt werden kann. Eigentlich auch sehr schön. Also eine feministischere Note hat Red Sonja schon als Barbarian.
Durchaus, abgesehen davon, dass Kalidor ständig irgendwie den Tag retten darf, aber ja.
Und Prinz Tran, ja.
Ja. Und dass eben die Böse eben auch noch lesbisch ist, macht die Sache auch nicht, sagen wir mal.
Dass sie lesbisch ist nicht, aber wie der Film, ja, genau. Das Lesbischsein kommuniziert ist so ein bisschen. 1985, Dino De Laurentiis.
Ja. Naja, gut, aber wie gesagt, aber nee, ach, ganz ehrlich, also ich hatte, also ich, der, also der bessere Film ist Red Sonja auf jeden Fall, denke ich mir so. Und ich hatte eben auch dabei eben sehr viel Spaß. Tatsächlich deutlich mehr Spaß, als ich angenommen habe. Hm. Weil wie gesagt, ich hatte keine tiefergehenden Erinnerungen, aber sagen wir mal, gut waren sie jetzt nicht unbedingt, aber ich hatte trotzdem Bock drauf, ihn mal wieder zu gucken. Und ich war wirklich positiv überrascht.
Da sind wir schon zwei. Ja. Wobei, ach, ich weiß auch nicht. Ich muss aber in mich gehen. Ich logge ja solche Sachen immer gerne in meinem Filmtagebuch bei Letterboxd und habe dem, glaube ich, unverdienterweise 2,5 von 5 Sternen gegeben und dachte mir, eigentlich dafür, dass ich dem so eine mittelmäßige Bewertung gebe, habe ich mich echt gut unterhalten gefühlt, aber ich tue mich auch schwer damit zu sagen, das ist jetzt ein guter Film.
Er hat aber gute Ansätze auf jeden Fall.
Ja, natürlich.
Zumindest ist es kein schlechter Film.
Aber es ist, glaube ich, eher so mein Bedauern, was das ausdrücken soll, dass ich eben vieles darin sehe, von dem ich denke, ja, das hätte ein ganz großes Barbaren-Epos werden können. So vielleicht das allerletzte, so wie, weiß nicht, 87 Stanley Kubrick mit Full Metal Jacket, als alle sagten so, über den Vietnamfilm wurden jetzt aber auch, Vietnamkrieg wurden jetzt auch aber alle Filme gemacht und da kommt nochmal Kubrick mit was Interessantem um die Ecke. Sowas wie, sowas hätte ich mir für Red Sonja gewünscht. Sowas, ja. Anno 85, wo alle sagten, ja, der Barbarenzug ist aber doch jetzt abgefahren. Nee, hier kommt Red Sonja.
Aber ja, aber das war ja nicht das Interesse an den Barbaren.
Ich weiß.
Irgendwann müssen wir uns doch nochmal über den ersten Conan unterhalten und vielleicht auch über den zweiten. Mhm. Weil es ist ja schon so, dass der erste halt ganz, ganz viele Fässer aufmacht und sehr, sehr, also geradezu zerebral ist.
Ja.
Aber was den Leuten natürlich im Kopf geblieben ist, war das Gegrunze. Ne? Ja. Deswegen hatte ich es am Anfang ja auch gesagt. Und eben die Fellunterhosen und die Appenköppe und so eine Geschichten. Und das ist halt das, was eben im Prinzip die ganzen Arthurs dieser Welt und Beastmasters eben versucht haben nachzumachen. Und Barbarian Brothers und was nicht alles. Mhm. Jetzt da praktisch zu kommen und sagen, ach nee, im Übrigen, wir haben auch tatsächlich was zu sagen mit dem Genre, wäre vermutlich an der Zielgruppe ziemlich vorbeigegangen.
Ja.
Nicht an den Kritikern vermutlich, aber an der Zielgruppe.
Ja, vermutlich. Cool.
Ja.
Wir verabschieden uns mit einer barbarisch guten Vorschau auf nächste Woche, denn wir haben unser Halloween-Programm geplant und wie es der Zufall so wollte, spielt es das mit die Karten, dass wir das mit einer Wunschfilmwahl verbunden haben und es sind zwei Filme geworden, hurra, hurra, die wunderbar gut zu Halloween passen. Also keine Abstriche auf irgendwelcher Seite. Unsere Hörerinnen, die uns unterstützen bei Patreon, die kriegen ihren Wunsch und wir kriegen unseren. Über was sprechen wir dann nächste Woche?
Wie ein frisch paniertes veganes Schnitzel. dass wir endlich nach all den Jahren über Beetlejuice reden von Tim Burton.
Ja.
Aus dem Jahr, was war's?
87?
88, ja.
Okay. Ich glaube. Mhm. Zum Zweiten ein muss nicht heimlich sein, weil auch ganz hochoffizieller Lieblingsfilm von mir aus früheren Jahren, als ich so langsam fand zum Genre-Kino, ist A Basket Case, der unheimliche Zwilling von Frank Henenlotter, den ich damals, als ich ihn in den frühen 90ern sah, als unfassbar schmierig empfand und dabei aber auch
schmierig
sehr,
sehr... Schmierig?
Schmierig, aber dabei eben auch sehr amüsant und ich habe ihn jetzt lange, lange Jahre nicht gesehen und freue mich auf das Wiedersehen.
Aha.
Und das wird eine gute Nummer.
Doch, oh ja.
Die passen auch gut zusammen. BB.
Sehr gut.
Ja, und wir hören uns dann nächste Woche zum Halloween Double. Das wird richtig gut.
Ich freue mich. Bis dann.
Bye, bye.
Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios!